Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Reuter über CSS. CSS, das steht für Cascading Style Sheets und damit kann man Webseiten hübsch machen. Das war jedenfalls meine Sicht auf das Thema. Als ich neulich davon erfuhr, dass es für CSS eigene Konferenzen gibt, wurde meine Neugierde geweckt. Und mit Matthias habe ich für dieses Thema genau den richtigen Ansprechpartner gefunden. Er war nämlich in Amsterdam auf einer CSS-Only-Konferenz und er beschäftigt sich auch sonst sehr viel mit diesem Thema. In unserem Gespräch unterhalten wir uns über die Geschichte von CSS, sprechen über aktuelle Möglichkeiten und lassen natürlich den Blick auch in die Zukunft schweifen. Ich habe jedenfalls viel dabei gelernt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Matthias. Ich freue mich, dass du heute schon zum zweiten Mal hier im Podcast bist. Beim letzten Mal haben wir uns ja über Accessibility unterhalten, was ein spannendes Thema war, denn ich hatte das vorher ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Und heute unterhalten wir uns über ein Thema, das ich zumindest vom Namen her ziemlich gut auf dem Schirm habe, denn wir sprechen heute über CSS. Und bevor wir in die Wunderwelt von CSS abtauchen, würde ich mich freuen, wenn du dich nochmal ganz kurz vorstellst, und zwar für alle Leute, die dich nicht kennen.
Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin Matthias Reuter. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren bei InnoVex. Ich mache Webentwicklung, alles, was im Browser läuft. Und irgendwie ist es im Laufe der Jahre passiert, dass ich mich wohl ganz gut mit CSS auskenne.
Also ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass du hier im Unternehmen als der CSS-Experte bekannt bist. Ich weiß nicht, ob du der Einzige hier in der Firma bist, der oder die so viel Ahnung von dem Thema hat, aber wenn ich über CSS spreche oder wenn ich andere Leute über CSS sprechen höre, dann dauert es meist nicht lang, bis dein Name fällt. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz arg über das heutige Gespräch.
Ich habe mir irgendwie einen Ruf erarbeitet, vor allem durch die Dinge, die ich mit CSS mache, für die es gar nicht gedacht war.
Und darauf gehen wir hoffentlich gleich auch noch ein. Aber Matthias, für alle Leute, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, was ist CSS, kannst du mal ganz kurz erklären, so ganz grob, was das eigentlich ist? Was bedeutet CSS und ja, was ist das eigentlich?
CSS ist die Sprache, mit der ich dem Browser sagen kann, wie die Webseite aussehen soll. Also die Webseite besteht erstmal in der Grundstruktur in HTML. Damit beschreibe ich, was die Inhalte sind. Ich habe hier zum Beispiel eine Überschrift oder einen Textabsatz, eine Tabelle oder einen Link zu was anderem. Und das ist auf jeden Fall die Grundlage. Und dann als nächsten Schritt komme ich dann dazu, ich möchte gern, dass es auf eine bestimmte Art aussieht. Ich möchte gern, dass zum Beispiel die Corporate Identity gewahrt ist, dass ich irgendwo das Firmenlogo drin habe, dass ich die Firmenhauptfarbe verwende, vielleicht auch die Firmenschriftart. Und das alles, wie die Webseite dann aussieht, beschreibt man in der Sprache CSS. CSS steht für Cascading Style Sheets. Die drei Begriffe könnten wir einzeln noch versuchen zu erklären.
Mach doch mal.
Okay, also das S in der Mitte, das Style, das ist, habe ich ja jetzt schon erklärt. Es geht also darum, die Seite zu stylen, wie sie aussieht.
Ja.
Das hintere S, das Sheets, ist, ja, es ist, man kann das CSS schreiben in einer separaten Datei, einem Sheet, und diese Datei kann ich dann in ganz vielen Seiten einbetten. Das war ein Riesenfortschritt, als CSS erfunden wurde, ja, weil ich nicht in jeder Seite einzeln genau sagen muss, wie die Dinge aussehen, sondern ich kann die Styles auch separat in eine Datei reinschreiben. und dann auf ganz viele Seiten gleichzeitig anwenden. Und vor allem aber, wenn ich es dann ändere, muss ich ja nur noch an einer Stelle dieses Stylesheet ändern und es wirkt sich direkt auf alle Seiten aus.
Wenn ich das mal vielleicht an der Stelle kurz so zusammenfassen darf, das bedeutet HTML, das kenne ich noch ziemlich gut, das ist die Hypertext Markup Language. Damit kann ich die Struktur von einer Website definieren. Also du hast es ja schon als Beispiel gebracht. Ich kann sagen, okay, hier ist eine Überschrift und ich glaube, in HTML kannst du auch sagen, es ist eine Überschrift vom Typ 1, 2, 3 und so weiter. Du kannst sagen, dann kommt es hier ein Absatz mit Text und im Text ist irgendwie ein Link drin und so weiter. Und das ist die Struktur. Mit CSS kann ich dann dieser Struktur ein Aussehen geben, also ein Style. Kann dann vielleicht sagen, okay, die Überschrift ist jetzt so und so groß. Also, weiß nicht, 12 Punkte groß oder 12 Pixel groß und die ist vielleicht blau und hat die Schriftart Comic Sans oder irgendwas anderes. Und durch dieses, durch diesen Mechanismus mit diesen Sheets, dass ich eben halt diese ganze Definition in eine eigene Datei reinpacke, muss ich mir nur einmal überlegen, wie soll jetzt meine Überschrift aussehen vom Typ 1. Das ist immer irgendwie diese Größe, diese Farbe, diese Schriftart. Wie soll vielleicht auch ein Link aussehen, weil ich weiß nicht, ob man das heute immer noch so viel macht, aber zu meinen HTML-Zeiten, und das ist schon ein bisschen her, da war es früher auch so, Links, die haben ja verschiedene Eigenschaften. Also wenn ich den schon mal besucht habe, ist er vielleicht irgendwie in einer anderen Farbe, dass mir das auffällt. Wenn ich mit der Maus drüber hover, ist er vielleicht auch in einer anderen Farbe. Und die ganzen Regeln überlege ich mir einmal, pack das in eine Datei rein und kann die einfach wiederverwerten und muss nicht an 50 Stellen jeweils das Gleiche machen. Und bei einer Änderung vergesse ich garantiert mindestens eins.
Genau. Ich kann gerne gleich ein bisschen was über die Geschichte erzählen von CSS, wie es dazu gekommen ist und was es vorher gab. Ja. Und da ist das ein wichtiger Punkt.
Ja.
Aber das C von CSS habe ich noch nicht erklärt.
Und das weiß ich auch nicht, was es bedeutet. Also Style, okay, es leuchtet irgendwie so ein. Sheets, okay, ist mega naheliegend, jetzt wo du es gesagt hast. Cascading.
Das drückt aus, dass die Styles, die dann auf ein konkretes Element angewandt werden, aus vielen verschiedenen Quellen stammen können. Wenn ich CSS schreibe, schreibe ich Regeln. Und zwar beginnt die Regel mit einem Selektor. Da sage ich, welche Elemente ich damit ansprechen möchte. Ich kann zum Beispiel sagen H1 als Selektor. Dann selektiere ich damit alle H1-Elemente auf der Seite.
H1 ist die Überschrift.
Genau, Überschrift ersten Levels.
Ja.
Ich kann aber auch noch weitere Dinge definieren. Ich kann zum Beispiel einen Klassennamen vergeben. Wenn ich eine Webseite habe, wo sich die Überschriften vielleicht ein bisschen unterscheiden, je nachdem, in welchem Kontext es ist. Also es kann sein, dass ich fast alle meine Webseiten auf eine Art stylen möchte und dann habe ich aber noch zum Beispiel die Impressumsseite, die sieht ein bisschen anders aus und dann soll die Überschrift nicht blau, sondern braun sein oder so. Okay. Dann kann ich zusätzlich ins HTML noch eine Klasse reinschreiben und anhand dieser Klasse kann ich auch Selektoren schreiben.
Kannst du ganz kurz, kannst du da mal ein Beispiel geben, was eine Klasse ist?
Das ist...
Oder wie das aussieht in der Praxis, weil...
In HTML gibt es ja nicht nur die Elementnamen H1, also wenn ich es aufschreibe, habe ich ja dann eine spitze Klammer auf, H1, spitze Klammer zu. Ja. Ich kann aber auch noch dahinter, hinter das H1 noch Attribute schreiben. Also dann habe ich das spitze Klammer auf, H1, Leerzeichen und dann in dem Fall Class als Attribut. Dann kommt ein Gleichheitszeichen und dann in Anführungszeichen kommt dann ein Klassenname oder auch mehrere, die wieder durch Leerzeichen getrennt sind. Und da kann ich beliebige Namen vergeben. Ich könnte zum Beispiel einen Klassennamen vergeben mit, jetzt fällt mir den schlechten Sachen ein. Also ich könnte einen Klassennamen Brown vergeben. Das ist keine gute Idee. Aber ich könnte das einfach mal als Punkt nehmen, um zu sagen, alles, was die Klasse Brown hat, kriegt die Schriftfarbe Brown. Warum das keine gute Idee ist, kann ich auch direkt erzählen. Es kommt tatsächlich aus einem Projekt, in dem ich war. Da hatten wir das, da gab es einen Klassennamen, der hieß Vendor Brown und alles, was diesen Klassennamen bekommen hat, wurde die Schriftart Braun, die Schriftfarbe Braun gesetzt, so wie eben halt die Corporate Identity Farbe von dem Kunden okay. war.
Ich könnte dem Beispiel, das du es genannt hast mit dem Impressum, aber auch zum Beispiel sagen, der Klassenname ist Imprint und dann weiß ich, okay, das ist die Impressumseite, da gelten jetzt einfach andere Vorgaben.
Das wäre besser.
Ich habe schon Problem, was gelernt jetzt.
Das Problem mit dem Vendor Brown war dann, dass der Kunde aber auch noch andere Marken hatte und dann hatten die natürlich eine andere Marken Präsentation und dann sollten wir das jetzt bauen für einen anderen Kunden, der eben als Hauptfarbe nicht braun hatte, sondern blau. Und dann mussten wir für diesen Kunden, das, wo der Klassenname Vendor Brown drauf hing, die Farbe blau setzen. Und das ist natürlich verwirrend. Und das ganz Schlimme war, nicht an allen Stellen, wo es bei dem Hauptkunden braun war, sollte es bei den sekundären Kunden blau sein. Also deswegen ist sowas wie Klassennamen vergeben, nachdem wie es aussehen soll, keine gute Idee, finde ich. Aber es geht. Und als Beispiel könnte ich dann ja halt, um nochmal zum Cascading zurückkommen, ich setze auf dem Selektor H1 ein paar Dinge, zum Beispiel Schriftgröße,
Schriftart,
Abstände, Rahmen, Linien oder sowas. Und dann, wenn ich jetzt diesen Klassennamen habe, ich nehme mal das Imprint-Beispiel fürs Impressum,
ja.
dann kann ich an der Stelle die Dinge überschreiben, die ich da geändert haben möchte. Aber das, was ich vorher auf das H1 gesetzt habe, gilt da immer noch. Und deswegen kriegt dieses Element seines Styles nicht nur von einer Regel, sondern es fällt halt zusammen aus vielen Regeln.
Ah, okay. Wenn man das clever anwendet, kann man sich da wahrscheinlich auch viel Arbeit sparen, weil du wahrscheinlich oder oftmals bei einer Website viele Dinge hast, die überall gleich sind, aber dann vielleicht einige Details hast, die sich unterscheiden. Und ich müsste dann jetzt nicht für, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, für diese Impressumseite sagen, ich kopiere mir alles, was jetzt die Definition von dem Style angeht, beispielsweise wird die Überschrift, Größe etc. und ändere nur jetzt die Farbe ab und mache das dann für eine weitere Seite nochmal und habe dann fünfmal eigentlich zu 99% dasselbe, nur eine Zeile ist irgendwie unterschiedlich, sondern ich schaue, wo die Gemeinsamkeiten sind und unterscheide dann nur eben halt dort, wo es notwendig ist.
Genau. Trotzdem kann natürlich dann im Lauf der Zeit das Ganze ziemlich kompliziert werden, je nachdem, wie viele Abweichungen ich von der Regel habe. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt irgendwo einen Link in der Webseite und der soll blau sein und dann habe ich ein Footer, da ist der Hintergrund aber blau, deswegen soll die Farbe vom Link im Footer weiß sein und dann habe ich vielleicht die Impressumsseite, die ist aber schwarz, da soll ein Link also dann vielleicht auch weiß sein, aber der Footer im der Impressumsseite hat wieder einen weißen Hintergrund, dann soll es wieder blau sein und das führt kann in die Selektorhölle führen, weil ich immer wieder jetzt den Selektor verändern muss, damit das in diesem Sonderfall dann überschreibt das, was ich vorher gesetzt habe.
Ja.
Deswegen ist es im Unternehmensumfeld sehr wichtig zu lernen, wie man wartbares CSS schreibt. Also in Privatprojekten wende ich auch jetzt nicht so die ganzen Best Practices an, die ich in einem Kundenprojekt anwenden würde. Da mache ich das tatsächlich einfach auch mit. Ich habe hier mein Link-Element, das kriegt die Farbe und dann mache ich da noch eine Klasse drauf und da noch und irgendwann. Weil die privaten Seiten ja nicht sehr komplex sind, funktioniert das noch. Aber in größeren Projekten muss man sich da schon was überlegen, dass es funktioniert.
Ja, ich finde bei so privaten Projekten, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich privat was mache, mir geht's da hauptsächlich auch darum, was zu lernen oder was umzusetzen oder vielleicht diesen Durchstich hinzukriegen oder das Erfolgserlebnis zu haben. Und mir geht's bei privaten Projekten jetzt nicht darum, dass alle 20 Gesetze der professionellen Softwareentwicklung erfüllt sind und ich dann nach einem Jahr sagen kann, so, die Bildumgebung steht jetzt für mein privates Mini-Projekt, jetzt kann ich anfangen, sondern ich finde es immer schön, wenn man da vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen an was arbeitet und dann ist es fertig und dann kann man sich selber dran erfreuen.
Und ich arbeite ja auch alleine dran und vielleicht ist es nach 2-3 Wochen abgeschlossen und es ist nicht so wichtig, dass ich ein halbes Jahr später immer noch genau verstehe, was da ist. Und deswegen, ja, in Privatprojekten gelten andere Regeln.
Ja. Okay, Matthias, also ich fand diesen Überblick ganz gut. Was CSS ist. Mit dem Wissen fände ich es jetzt aber super spannend, mal in der Zeit ein bisschen zurückzureisen und mal mit dir gemeinsam anzuschauen, wo kommt es denn eigentlich her und was waren vielleicht auch die Ideen bei der Entwicklung von CSS? Denn früher gab es ja kein CSS, früher gab es ja nur HTML.
Genau. Also wir müssen so zurück ins Jahr 93 ungefähr, wo das World Wide Web erfunden wurde, was auch ein spannender Name ist dafür, dass es anfangs nur auf einem Rechner lief, also sehr mutiger Namensgebung.
Man muss groß denken.
Genau. Und der Gedanke vom World Wide Web war ja, es gibt so viele verschiedene Computerarten, Betriebssysteme, auf denen, in dem Fall ging es hauptsächlich um wissenschaftliche Daten rumliegen. Und die möchte man gerne strukturieren oder darauf zugreifen, auf die wissenschaftlichen Daten von anderen. Und dann hat ja der Tim Berners-Lee am CERN sich das Ganze ausgedacht. Und der ursprüngliche Gedanke war, ich lege hier meine ganzen Dateien ab, in dem Format, wie auch immer sie entstanden sind. Und dann habe ich zusätzlich noch ein Inhaltsverzeichnis, also eine Indexdatei. Ja. Und diese Indexdatei ist halt in HTML geschrieben und da braucht man ja nicht viel. Da habe ich also mein H1-Element, H2 bis H6, dann habe ich vielleicht noch eine Liste und ganz wichtig natürlich das Link-Element, damit ich dann auf die tatsächlichen Dateien verlinken kann, dann kann man als NutzerInnen draufklicken und dann kommt man halt zu der entsprechenden Datei. Es ging also um die Auflistung eines Inhaltsverzeichnisses von wissenschaftlichen Daten. Es ging überhaupt gar nicht darum, wie wir es jetzt haben mit, ich habe hier komplette Marketingkampagnen im Internet und es sieht alles total fancy aus. Es gab die wichtigsten strukturierenden Elemente. Und das Interessante war dann, dass die Leute dieses Konzept aufgegriffen haben und ganz interessiert dran weitergearbeitet haben und gemerkt haben, da wir brauchen ja nicht nur die Indexdatei, um das Inhaltsverzeichnis zu schreiben. Wir können ja auch unsere wissenschaftlichen Dokumente in HTML schreiben. Und dazu kamen dann halt noch viele weitere neue Elemente dazu, die erfunden wurden, weil das, was ursprünglich da war, nicht ausgereicht hat.
Ich glaube, eins dieser frühen Elemente war doch auch das Image-Element, oder? Damit man Bilder einbinden konnte.
Genau, ursprünglich war es gar nicht so gedacht, dass dann an der Stelle in der Webseite das Bild angezeigt wurde, sondern es war ein Link gedacht mit, ja, das verlinkt jetzt zu einem Bild. Und dann kann man noch einen alternativen Text angeben, damit man vorher schon mal weiß, was das für ein Bild ist. Da gab es auch die Diskussion darüber, ob es Image oder IMG heißen soll, das Element. Und letzten Endes wurde IMG gemacht, spart man halt zwei Zeichen. Das war auch zu Zeiten, wo jedes Byte gezählt hat.
Lang, lang ist es her, ja.
Genau, und dann wurden halt verschiedene Elemente erfunden, um das, was man zur Strukturierung von wissenschaftlichen Dokumenten oder später auch weniger wissenschaftlichen Dokumenten brauchte. Man möchte vielleicht was hervorheben, dann gibt's das Strong-Element oder das EM-Element, was unterschiedliche Arten von Hervorhebung sind. Dann gibt's noch das U-Element für Underline oder I für Italic, also Kursiv. Und in der Zeit war es wild, dass einfach viele neue Elemente erfunden wurden. Und irgendwann kam es dann dazu, dass die Unternehmenswelt auf das Internet aufmerksam geworden ist und dann muss es natürlich auch richtig fancy werden. Also die Schriftart angeben. Dazu wurde dann das Font-Element erfunden. Das hatte dann so ein Attribut wie Face für die Schriftart oder Color. Es gab noch andere Elemente, die erfunden wurden, einfach für die Darstellung oder andere Attribute. Ich konnte eine Background-Color auf das Body-Element, also das äußerste Element von dem, was sichtbar ist, setzen. Und das Problem dabei ist aber, es ist nicht wirklich wartbar, wenn ich an jeder Stelle, wo ich jetzt die Schrift blau haben möchte, ein Font-Element noch drumherum packen möchte mit der Color Blue, dann wird das sehr schwierig, wenn ich plötzlich diese Farbe ändern möchte, weil ich dann über alle Webseiten gehen muss, die ich habe, über alle Vorkommnisse und muss dann jeden einzelnen ersetzen. Und damals waren die Entwicklertools ja auch noch nicht so wie heute, sondern also ich habe angefangen mit einem reinen mit Notepad, also als Texteditor, der überhaupt keine Unterstützung geboten hat.
Ja, ich erinnere mich noch ein bisschen zurück an die Zeit. Ich habe, ja, weiß nicht, so Ende der 90er, aber wahrscheinlich eher eher Anfang der 2000er auch angefangen mit Computer, Internet, also Computer schon früher, aber so mit Internet zu Anfang der 2000er und auch mit HTML natürlich. Man wollte ja dann auch mal eine Webseite haben und ja, ich habe das auch mit dem Texteditor gemacht und dann im Internet irgendwelche Tutorials gefunden, wo erklärt wurde, wie das dann funktioniert mit dem HTML. Ich glaube, so ganz bekannt war natürlich so Self-HTML damals, so dieses Riesen-Kompendium. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und damit habe ich angefangen und meine Webseiten sahen genauso aus, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich habe auch mit solchen Inline-Elementen da gearbeitet, habe dann angegeben, wie soll hier die Schrift sein, wie soll hier was sein. Und wenn man nur eine Seite hatte, war das cool. Wenn man dann mehrere Seiten hatte, habe ich die halt kopiert und habe die Inhalte angepasst. Aber bei der Änderung, das war immer, hat keinen Spaß gemacht.
Ja, meine erste Webseite habe ich tatsächlich nicht mit Notepad gemacht, sondern mit dem HTML-Editor von StarOffice, dem Vorgänger von OpenOffice. Und später, als ich dann besser konnte, habe ich es tatsächlich mal überarbeitet. Ich habe es auch mit Self-HTML gelernt. Hat mir damals ein Freund auf 2 Disketten gegeben. Wir hatten ja noch kein Internet zu Hause, ne?
Oh ja, stimmt.
Und dann habe ich tatsächlich die eine Seite, die ich mit StarOffice erstellt hatte, die hatte HTML von 31 Kilobyte. Ja. Und als ich es dann richtig überarbeitet habe mit CSS, dann sind aus den 31 noch 3 übrig geblieben.
Das ist so spannend. Ich überlege gerade, Matthias, ich habe ja schulisch damals die Realschule besucht und habe nach der Realschule eine Ausbildung gemacht und ich war danach noch mal ein Jahr auf der Schule und zwar auf dem Berufskolleg, bevor ich dann studiert habe. Und das Berufskolleg, das muss so 2002 gewesen sein, glaube ich. Und da gab es unterschiedlichste Fächer und so ein Fach war auch, ich weiß nicht, ob das Informatik hieß oder irgendwas mit Computer AG, ich weiß es nicht mehr. Und da war so das Jahresprojekt auch, dass man so eine kleine Webseite bastelt und das haben wir mit HTML gemacht. Also das war damals auch noch State of the Art. Hat man cool. Das gelernt, wie das funktioniert und dann hat man da schön getippert.
Ja, jetzt kommt raus, wie alt wir sind.
Ja, also jung sind wir mal gewesen. Ich würde sagen, wir sind im besten Alter, genau vielleicht wie CSS im besten Alter ist.
Es kam dann eine Bewegung auf, die gesagt hat, wir machen hier etwas nicht ganz richtig. Eigentlich war HTML gedacht für die Semantik der Website, also die Struktur beschreibt, was ist was inhaltlich. Ja. Und jetzt vermischen wir das und packen noch ganz viele Dinge rein, wie soll es eigentlich aussehen. Dann gab es diese Bestrebungen für das Separation of Concerns, also die Trennung der Verantwortlichkeiten. Und es kam ziemlich früh schon auf. Also wir haben angefangen jetzt 93 mit World Wide Web und CSS gibt es seit 94, also schon ein Jahr später.
Okay, das ist wirklich ungefähr früh.
Mit Fußnote. Die Fußnote erkläre ich gleich. Und da war das Konzept so, wir wollen trennen die Semantik, die wir im HTML beschreiben und dann, wie es aussehen soll. Und das beschreiben wir mit CSS. Und das war ein Konzept, das haben Bert Boss und Håkon Wiumli aufgebracht. Und es hatte anfangs noch einen anderen Namen, aber es wurde dann zu CSS. Und die Fußnote ist, sie haben sich das 94 ausgedacht, aber es hat noch bis 96 gedauert, bis es die erste Implementierung in einem Browser gab. Und das war der Internet Explorer 3. Der hatte die ersten Varianten drin und dann hat Netscape ziemlich schnell nachgezogen. Also sagen wir mal ab 96, 97 fing es an, dass CSS tatsächlich benutzbar war. Es hat aber auch noch eine Weile gedauert, bis die Leute gemerkt haben, wie praktisch das ist. Also dieser Vorteil, ich kann es in eine eigene Datei auslagern, ich muss es nur noch einmal schreiben, ich kann die Styles von der Webseite ziemlich einfach verändern und damals auch noch total wichtig, ich kann dieses Stylesheet cachen, sodass es nur noch einmal geladen werden muss und gerade als große Webseite wie zum Beispiel Yahoo, die damals ja noch sehr, sehr groß waren, was die an Megabyte gespart haben an Datenvolumen. Das war enorm. Und erst als das so richtig erkannt wurde, was für Vorteile das hat, das war dann der Durchbruch von CSS.
Ja, für mich als User war es natürlich dann auch ein Riesenvorteil, wenn ich mit meiner schmalspurigen Internetverbindung die Webseite besuche und vielleicht bei der ersten Seite dauert es ein bisschen länger, weil das Stylesheet runtergeladen wird und bei den Folgeseiten wird es dafür umso schneller, weil ich mir die ganzen wertvollen Kilobytes dann einsparen kann.
Aber auch schon bei der ersten Seite konnte es schneller werden. Wenn ich jetzt um jedes Link-Element noch ein Font-Element habe, damit der Link nicht in der Standardfarbe vom Browser angezeigt wird, sondern in meinem Firmengrün, dann habe ich ganz schön viele Font-Elemente auf der Webseite. Mhm. Und dadurch, dass ich ja im CSS das alles über einen Selektor abbilden kann, über das A, den A-Element-Selektor, spare ich auch ganz viel Bytes einfach dadurch, dass es viel kürzer zu schreiben ist.
Ja, stimmt. Das ist auch sowas, wo man heute gar nicht mehr so direkt dran denkt, wenn man jetzt irgendwie über Kilobyte spricht. Ich meine, so viele Webseiten, wenn du dir mal anschaust im Browser, wie groß ist eine Webseite, da gibt's viele, die im Megabyte-Bereich irgendwo sind und wo man sich dann manchmal auch fragt, ja, warum denn? Da ist doch gar nicht viel drauf, gell? Also,
also die Zeiten, dass wir auf jedes Byte geguckt haben, die sind vorbei. Ist ein bisschen schade. Also man könnte Webseiten so wahnsinnig schnell machen, wenn man die Best Practices von damals weiterhin berücksichtigen würde.
Ja, man merkt das heute nur noch, wenn man gerade irgendwo unterwegs ist und mit seinem Mobilgerät aufs Internet zugreifen möchte und man einen schlechten Empfang hat, dann merkt man das schon, wenn man jetzt vielleicht eine Webseite lädt, die nur ein paar Kilobyte groß ist, versus du lädst halt irgendwie eine Seite mit Animation und ganz vielen Bildern mit einer extrem hohen Auflösung, wo vielleicht auch alles direkt geladen wird und nicht irgendwie so Lazy Loading drin ist oder so. Das merkt man dann, das merkt man durchaus.
Gerade hier bei uns in der Nähe im Schwarzwald gibt es immer noch Funklöcher, wo ich das immer wieder mal merke.
Ja. Ja, würdest du dann sagen, Matthias, dass CSS so ein Standard ist seit, weiß nicht, Ende der 90er vielleicht?
Ja, das passt. Zumindest so die erste oder zweite Version. Also eigentlich CSS 2.1 ist die Version, die dann viel Verbreitung gefunden hat. Aber dann waren wir ja auch schon in Zeiten der Browserkriege, die dann irgendwann beendet waren, weil Microsoft mit Internet Explorer gewonnen hat. Und dann gab es eine Phase, die ja eine große Dürre war. Ne? Also Microsoft hat jetzt den Marktanteil von 95% oder so erreicht und dann die Weiterentwicklung quasi eingefroren. Und dann gab es aber viele Dinge, die man gerne hätte, gehabt hätte, die es aber nicht gab in CSS
oder zum Beispiel
in HTML. Ah, ganz fancy waren damals abgerundete Ecken. Das konnte man mit CSS nicht. Oder Farbverläufe, auch das konnte man mit CSS nicht. Mit CSS konnte man sagen, ja, das Element hat eine Hintergrundfarbe, es soll hübsches Gelb sein, so ein Sonnengelb oder so. Aber es ein Verlauf zum Beispiel von Orange zu Sonnengelb war nicht möglich. Oder Schatten. Ging alles nicht. Aber die Designer wollten das haben. Und deswegen gab es ganz viele dreckige Tricks, wie man das gemacht hat. Hauptsächlich dann mit Hintergrundbildern. Bilder konnte man auch setzen. Und wenn ich dann also jetzt ein Element hat, das abgerundete Ecken haben soll, dann habe ich das also aufgeteilt in 9 Segmente. Die Ecke oben links, da habe ich dann ein Hintergrundbild hingepackt, das eine Ecke abgerundet oben links hatte. Die Ecke oben rechts, unten links, unten rechts, das waren schon mal 4 Segmente. Dann die Kanten oben, unten rechts, links und dann der Bereich in der Mitte. Und das ist natürlich ganz furchtbar, wenn ich für so Kleinigkeiten 9 Grafiken laden muss. Also es gab ein paar fancy Tricks, wie man das noch reduzieren konnte auf vielleicht 4 Grafiken oder so. Aber es gab halt ganz viele Dinge, die im Design gewünscht wurden, die aber in CSS nicht gingen. Und dann kam ja Firefox groß auf mit um die Dominanz von dem Internet Explorer zu brechen.
So zu 2003, so um den Dreh, 2004, also würde sagen, erste Hälfte der 2000er, oder? Firefox?
Ja, Die genaue Jahreszahl habe ich nicht im Kopf.
Aber Matthias, wir sind auch schon alt, weiß, das hast du festgestellt. Wir brauchen die genaue Jahreszahl auch gar nicht mehr so im Kopf haben.
Ich habe ja 2006 angefangen, professionell als Frontend-Entwickler. Und da war Firefox ja schon quasi, hatte selbst die Marktmacht übernommen. Also es muss irgendwo so in dem Bereich gewesen sein, genau. Und dann wurde halt ganz viel Neues dazu erfunden und es gab dann CSS 3, was sowas Dinge enthalten hat wie abgerundete Ecken, Border Radius oder Farbverlauf, Linear Gradient, Schatten, Box Shadow. Man konnte Dinge plötzlich drehen und sonstige Transformationen machen. Es gab, also es war eine sehr tolle Zeit als Webentwickler, weil so viele Sachen möglich war, die vorher nicht möglich waren. Und es hat die Webentwicklung so vereinfacht, weil die ganzen Dinge, die man vorher mit Bildern hacken musste, konnte man jetzt mit 3 Zeilen CSS machen. Das war schon cool und dann kam plötzlich eine Wende im Design, das Flat-Design wurde modern, alles wieder eckige Ecken und Vollfarbe, keine Farbverläufe mehr. Facebook zum Beispiel war sowas und die ganzen coolen Dinge, die in CSS 3 reingekommen sind, die waren dann plötzlich nicht mehr in Mode. Aber es ist cool, dass wir sie haben, weil das, was jetzt in Mode ist, sich ja auch immer wieder verändert und alles, was einmal drin ist, kann man dann später wieder nutzen.
Ich meine, das ist ja auch das auszeichnende Element von Mode, dass es immer nur für eine gewisse Zeitgültigkeit hat. Gerade auch beim Design, finde ich, von Websites oder von Software. Wenn man sich da mal anschaut, was sich da alles getan hat, die letzten, ich weiß nicht, 20, 25, 30 Jahre, dann sieht man viele unterschiedliche Dinge. Aber da war nicht viel dabei, das für immer geblieben ist.
Ja. Aber es hat sich wahnsinnig weiterentwickelt, seit CSS 3 rausgekommen ist. Das war 2008, glaube ich.
Ja.
Um den Dreh rum, plus 1-2 Jahre, sage ich mal.
Also vor so ungefähr, weiß nicht, 15 Jahren vielleicht, 14, 15 Jahren.
Genau. Und seitdem zum Beispiel gab es ja auch diese komplette Revolution im Web mit den Smartphones, mit dem iPhone angefangen. Bis dahin war es so, als ich angefangen habe, mich für Webentwicklung zu interessieren, da war die Frage, macht man die Webseiten für 640 Pixel Breite oder für 800? Und dann hat sich das irgendwann gesteigert zu, ja, jetzt haben die Bildschirme aber eine Breite von 1024 Pixel. Und kurz bevor so das iPhone rauskam, war in dem Unternehmen, in dem ich damals gearbeitet habe, die Frage, können wir inzwischen davon ausgehen, dass man 1280 Pixel Breite hat?
Ja.
Und dann kommt das iPhone und sagt, ja, wir haben nur noch 320 Pixel. und das hat die Webentwicklung ja quasi auf den Kopf gestellt. Also die haben das natürlich super geschickt gemacht. Die haben gesagt, wir gehen jetzt davon aus, dass die meisten Webseiten für, sagen wir mal, 1024 Pixel gebaut sind. Dann musste man immer noch ein paar Pixel abziehen für die Scrollbar an der Seite. Es war also damals so der Konsens, 960 Pixel bleiben übrig für den Content. Und 960 ist 3 mal 320 und das heißt, was das iPhone gemacht hat, die haben diese 960 Pixel genommen, haben die Webseite gerendert, als wäre sie 960 Pixel groß und haben das dann reduziert auf ein Drittel auf 320 Pixel. Und so konnten alle Webseiten auf dem iPhone dargestellt werden. Man musste dann halt gegebenenfalls ranzoomen und die Seite verschieben. Das mit dem Ranzoomen war ja kein Problem. Die Webseite war ja ursprünglich für 960 Pixel gerendert. Also das ging super performant. Aber dann braucht man natürlich einen Mechanismus, mit dem man sagen konnte, ja, meine Webseite ist aber für deine 320 Pixel optimiert. Ich weiß, was ich tue.
Ja.
Und dann wurde halt noch ein neues Element in HTML eingeführt. Also genau genommen wurde das Meta-Element wiederverwertet. Da gibt es das Name-Attribut, dann wurde es also das Name-Attribut erweitert um den Wert Viewport und dann konnte man dem Content-Attribut sagen, Width gleich Device-Width und damit hat man der Webseite, dem Browser gesagt, meine Webseite soll bitte nicht in diese 960 Pixeln gerendert werden, sondern die Breite so breit wie das Gerät halt ist. Und damit konnte ich sagen, ich weiß, was ich tue, ich habe das tatsächlich auch für Smartphone optimiert.
War das die Geburtsstunde vom Responsive Web?
Genau. Das Responsive Design war das, was man dann als Vorgehensweise entwickelt hat. Wie baue ich eine Webseite, dass sie sowohl für kleine Smartphones funktioniert, als auch für große Desktop-Geräte? Hm. Und in den Grundlagen von dem war es halt so, dass das Schlagwort Mobile First. Mhm. Wenn es schwierig ist, etwas zu bauen für klein und groß, dann fängt man lieber mit dem Kleinen an, weil im Zweifelsfall das Kleine auf dem großen Bildschirm sieht vielleicht komisch aus, aber sieht besser aus, als wenn ich das Große auf dem kleinen Bildschirm mache. Es ist zumindest deutlich besser zu bedienen.
Ja.
Und dann wurden verschiedene Strategien entwickelt, wie man das bauen konnte und ganz viele Technologien wurden entwickelt, einfach weil plötzlich man nicht mehr eine feste Breite hatte von, sagen wir mal, 960 Pixel, sondern es war sehr flexibel. Es blieb ja nicht bei dem iPhone mit 320 Pixeln. Es kamen da ganz viele andere Geräte raus, die sehr viel unterschiedliche Breite hatten. Das heißt, wir mussten überlegen, ich design das jetzt, sagen wir mal, für 320 Pixel, für das Kleinste. Ja. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mehr Platz übrig habe? Wie verteile ich den? Und daraus ist zum Beispiel die Layout-Technik Flexbox entstanden. Flexbox sagt im Grunde, ich habe hier meine Elemente, ich gebe denen genügend Platz, wie ich machen würde, wenn wie sie halt brauchen. Und dann kann ich definieren, was soll mit dem zusätzlichen Platz passieren. Das war eine ganz wichtige Technologie in CSS, um Responsive Design zu ermöglichen.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Gab es dann bei CSS oder gibt es bei CSS regelmäßig da neue Releases, wo man sagt, jetzt gibt's hier eine neue Version vom Standard, da gibt's neue Elemente und hier ist eine große Tabelle, wo drin steht, welche Browser unterstützen das? Weil es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, wir haben Chrome und ganz viele Derivate, wir haben den Safari, wir haben Internet Explorer ist ja schon tot, aber Edge gibt's natürlich, es gibt Firefox und sicherlich noch ganz viele exotische Browser, die ja alle ein bisschen anders arbeiten oder vielleicht andere Versionen von CSS und oder vielleicht auch HTML unterstützen. Und manchmal dauert es vielleicht auch ein bisschen länger, kann ich mir gut vorstellen, bis was Neues irgendwo implementiert ist. Aber wie läuft das denn ab in der CSS-Community oder Szene?
Es gab natürlich vollkommen wilde Zeiten, die glücklicherweise vorbei sind. Also so wie es bei HTML diese wilde Zeit gab, wo ganz viele neue Elemente erfunden wurden, wo auch die Browserhersteller verschiedene Elemente erfunden haben, die nicht miteinander kompatibel waren, gab es diese Phase auch im CSS. Die Browserhersteller haben ganz viele Dinge erfunden. Und dann haben sie angefangen, die Sachen, die man stylen kann, mit einem Präfix zu versehen. Zum Beispiel hat, wenn Microsoft was erfunden hat, dann haben die dem Namen einen -ms vorgestellt. Bei Opera war es -o, beim Firefox -mods, weil Firefox von Mozilla kommt. Und dann von Safari -webkit, weil das die Rendering Engine von Safari ist. Chrome hat dann auch auf WebKit aufgebaut, deswegen auch bei Chrome -webkit und so. Die haben also ganz viele Dinge erfunden, sodass man als Autor von Webseiten manche Deklarationen fünfmal schreiben musste, weil es noch nicht standardisiert war. Da musste ich also was schreiben wie -o-border-radius-mods-border-radius und so weiter. Also fünf verschiedene Sachen. Und teilweise war es nicht nur der Name, der sich unterschieden hat, sondern dann auch der Wert, dem ich zugewiesen habe, war unterschiedlich von den Browsern. Und das war nicht so gut, weil es kompliziert war und vor allem, weil die Browserhersteller das eigentlich gedacht haben mit, wir probieren mal was Neues aus, aber die Webseitenentwickler haben sich sofort draufgestürzt und sobald es halt eine weite Verbreitung gefunden hat, konnten die Browserhersteller das nicht mehr wirklich ändern, weil es ja dann Breaking Changes gegeben hätte. Also es hätte Webseiten kaputt gemacht. Ja. Und deswegen kam irgendwann die Rückbesinnung darauf, lass uns mal jetzt nicht jeder was Eigenes erfinden, sondern lass uns uns zusammensetzen. Und dann gab es die verschiedenen Working Groups, die sich zusammengesetzt haben, um sich zu überlegen, was wären denn Features, die wir in CSS noch brauchen. Lass uns gemeinsam überlegen, wie könnte das aussehen, und dann definieren wir den Standard gemeinsam. Und dann können wir diese Definition in den Browsern auch schon mal implementieren, aber auf eine andere Art. Nicht mehr mit diesen Vendor-Prefixes, sondern hinter Browser-Flags. Das heißt, interessierte EntwicklerInnen können im Browser sagen, ich schalte dieses experimentelle Feature mal an, um auszuprobieren, wie es aussieht, damit ich mich schon mal dran gewöhnen kann, dass ich gucken kann, wie funktioniert das Ganze, wie müsste ich meine Webseite schreiben, damit es funktioniert. Aber weil ich das nur für meinen Browser aktivieren kann und nicht für die Browser meiner NutzerInnen, haben die Browserhersteller die Möglichkeit, die Syntax später noch wieder zu ändern, weil ich ja nur das für mich einbauen kann. Ich kann es noch nicht produktiv in meine Webseite einbauen.
Das heißt, du als Entwickler kannst du schon mal so, weiß nicht, so ein Preview-Feature anschauen, vielleicht in so einer, weiß nicht, Alpha-Version, und kannst mal schauen, oh, ist das spannend für mich? Wird mir das was bringen? Ist das interessant vielleicht für die Websites, in denen ich arbeite? Und kannst deine Website auch schon mal in die Richtung optimieren in einer Vorab-Version? Oder wenn dann das entsprechende Browser-Release draußen ist, wo das dann auch scharf geschalten ist, kannst du letztendlich auch sagen, okay, jetzt gibt es vielleicht auch schon eine entsprechende Verbreitung da draußen, jetzt deploye ich auch die neue Version von meiner Website, wo diese Features genutzt werden.
Ja, das Coole an CSS sogar ist, ich kann das vorher schon deployen.
Okay.
Auch wenn es noch kein Browser unterstützt. Wenn man eine Programmiersprache hat wie JavaScript oder überhaupt eine Programmiersprache. Wenn ich da irgendwo einen Syntaxfehler einbaue, dann sagt der Compiler, verstehe ich nicht, ich tue mal lieber gar nichts.
Ja.
Bei CSS ist das anders. Wenn der Browser über eine Deklaration stolpert, die er nicht kennt, dann ignoriert er die einfach.
Ah.
Was super cool ist, weil es mir halt ermöglicht, schon mal moderne Sachen zu verwenden, ich aber mir keine Gedanken machen muss, ob der Browser das unterstützt. Weil wenn das nicht unterstützt, ignoriert er es. Und wenn ich das richtig gebaut habe und ich einen vernünftigen Fallback habe, dann sieht es ja trotzdem immer noch ganz gut aus.
Deswegen konntest du auch für diesen Vendor-spezifischen Elementen jetzt fünfmal in Anführungszeichen das Gleiche einbauen und das, was dann halt funktioniert hat, weil ich jetzt den entsprechenden Browser am Start habe, das wird ausgeführt oder ausgewertet und der Rest wird einfach ignoriert, weil mein Browser die ganzen anderen Dinger nicht kennt.
Genau. Also in Firefox zum Beispiel würden die Sachen, die mit minus O als Opera-Vendor-Prefix versehen waren, einfach ignoriert werden.
Mhm. Werden die Sachen heute noch unterstützt, diese Vendor-Prefixe?
Ja.
Ja,
weil mit ein paar kleinen Ausnahmen das Web rückwärtskompatibel ist. Wenn ich mir jetzt eine Webseite von 1995 angucken würde, in meinem aktuellen Firefox aus dem Jahr 2024, das würde noch funktionieren, das würde noch angezeigt werden. Die paar Ausnahmen sind sicherheitsrelevante Dinge. Also es
Flash.
Ja, Flash zum Beispiel läuft halt nicht mehr, aber es wurde auch beschlossen, ein paar Sachen sollen nur funktionieren, wenn die Webseite über HTTPS ausgeliefert wird, nicht wenn es über HTTP ausgeliefert wird. Okay. Also da gibt es schon ein paar Breaking Changes, aber im Grunde ist das Web so gebaut, dass Dinge, die einmal laufen, auch in Zukunft immer laufen sollen.
Das finde ich auch eine gute Sache, weil im Web ist halt Content. Und ist doch schön, wenn der erhalten bleibt. Ich meine, wenn ich heute in eine Bücherei gehe oder eine Bibliothek und mir ein ganz, ganz altes Buch aus dem Regal nehme, dann kann ich es ja immer noch lesen. Also außer wenn es vielleicht irgendwie in Altdeutsch geschrieben ist, da habe ich Schwierigkeiten mit. Aber ich finde es schön, wenn man so eine Rückwärtskompatibilität hat. Das ist eine coole Sache. Ja, aber nochmal trotzdem, Matthias, auf die Frage von vorhin nochmal zurück. Wie läuft das denn aktuell mit CSS? Gibt's dann jetzt von diesen Herstellern gemeinsam dann regelmäßige Releases von neuen Spezifikationen?
Ja und nein. Also es wird kein CSS 4 geben.
Warum nicht?
Weil CSS so groß geworden ist, dass CSS irgendwann aufgespalten wurde in verschiedene Teilspezifikationen. Und diese Teilspezifikationen kriegen neue Versionen, aber es wird nicht eine Gesamt-CSS4-Version geben. Damals war das auch so ein bisschen marketingmäßig, beziehungsweise so im Wettbewerb der Browserhersteller. Wie viel von CSS3 unterstützen wir schon? Da gab es auch den ACID-Test, wo die Browserhersteller dann irgendwann das Ziel hatten, die 100% zu erreichen. Und das war cool, das zu haben, dass die Browserhersteller da so den Ehrgeiz entwickelt haben. Wir wollen 100% davon unterstützen. Aber CSS ist auch seitdem so wahnsinnig gewachsen. Also im Vergleich zu HTML und JavaScript entwickelt sich CSS rasend schnell. Und dann setzen die Browserhersteller verschiedenen Fokus drauf. Was von den neuen Dingen wollen sie jetzt zuerst umsetzen? Und diese Spezifikation, diese Teilspezifikation, die kriegen dann neue Level. Dann gibt's zum Beispiel das Grid-Layout, neues Level, weil irgendwie noch ein neues Feature fürs Grid-Layout erfunden wurde. Oder auch Farben. Also man könnte ja denken, Farbspezifikationen sind seit 20 Jahren fix, aber es gibt immer wieder neue Farbmodi, die es in CSS gibt, weil das RGB-Farbraum zum Beispiel nur einen kleinen Teil dessen abdeckt, was das menschliche Auge eigentlich wahrnehmen kann. Und es gibt Farbräume, die können mehr Farben darstellen. Und das ist relativ kurz vor kurzem noch neu dazugekommen. Problem dabei ist natürlich, wenn es jetzt kein CSS 4 gibt, dann gibt es diesen Ehrgeiz nicht der Browser. Wir wollen der erste Browser sein, der CSS 4 komplett unterstützt. Und dann gibt es halt einige Feature, die laufen vielleicht in Safari und Chrome, aber noch nicht in Firefox. Oder sie laufen in Firefox und Edge.
Edge, ja.
Aber noch nicht in Safari. Was für die EntwicklerInnen von Webseiten ein bisschen doof ist. Und deswegen gibt es da seit kurzem eine gemeinsame Strategie der Browserhersteller, die nennt sich Baseline, wo sich die Browserhersteller zusammentun und sich darauf einigen, was sind denn die Features, die wir bis Ende des Jahres in unseren Browsern alle umgesetzt haben wollen, damit das dann Verbreitung finden kann. Also in Baseline 2024 sind diese Dinge drin, die dieses Jahr bis zum Ende des Jahres in allen Browsern unterstützt sein sollen. Und das ist eine tolle Strategie für mich als Website-Entwickler, dass ich weiß, dass es ein Baseline 2023 drin zum Beispiel, das kann ich jetzt sicher verwenden, auch weil Browser sich ja inzwischen automatisch selbst aktualisieren. Ich muss jetzt nicht mehr den IE7 unterstützen, der 15 Jahre alt ist. Also nein, inzwischen ist er noch mal älter, glaube ich.
Ein bisschen älter, glaube ich auch. Ja, ich finde das cool. Also ich meine, im Web sind Standard...
15 Jahre könnten sogar passen ungefähr für den IE7. Gucke ich nachher mal nach.
Ja. Also ich finde das cool, weil gerade im Web sind halt Standards halt total wichtig, weil du hast so viele Endgeräte draußen, du hast so viele Browser da draußen, du hast so viele Webseiten da draußen und ich glaube, wenn da halt jeder so sein eigenes Süpple kocht, dann funktioniert es am Schluss nicht und gerade Leute wie du, die sich dann beruflich auch mit sowas beschäftigen, haben ja dann immer größere Hürden, die man irgendwann auch gar nicht mehr bezwingen kann, wenn es dann riesen Wildwuchs gibt.
Aber das Coole an den Standards ist oder an dem Prozess ist, ich kann mich dann beteiligen.
Ja.
Also die Organisation, die diese Standards dann verabschiedet, ist das W3C.
Ja.
Und die haben bei GitHub ein Repository und da kann ich einen eigenen Standard einreichen, wenn ich möchte, mache ich einen Pull-Request. Es kann auch einfach sein, ich schreibe eine Idee auf, die ich habe. Und dann können andere Leute das lesen, können da kommentieren, können Vorschläge machen, wie man das vielleicht noch verbessern könnte. Und wenn ich Glück habe, kommt dann irgendwann jemand von den Leuten, die ein bisschen wichtiger sind für die Umsetzung, von einem Browserhersteller zum Beispiel, und sagen, ja, das ist eine gute Idee, das gucke ich mir mal näher an.
Ist sowas schon mal passiert, Matthias? Das macht mich jetzt neugierig.
Ja. Das Aspect Ratio Property in CSS, wo ich das Seitenverhältnis von einem Element angeben kann,
ja.
Das kommt quasi von unten. Es gab schon mal Diskussionen darüber vor langer Zeit und es ist etwas schwierig. Also wenn ich das Seitenverhältnis angebe, bis dahin konnte ich nur angeben, das Element soll folgende Breite und folgende Höhe haben. Und wenn ich jetzt noch sage, es soll folgendes Seitenverhältnis haben, dann kann das ja in Widerspruch stehen. Wenn ich sage, es soll eine Breite von 300 Pixeln haben und eine Höhe von 300 Pixeln und ein Seitenverhältnis von 16:9, das passt nicht zusammen.
Ja.
Und außerdem ist es etwas schwierig, weil in CSS die Grundannahme ist, Elemente sind so hoch wie ihr Inhalt. Was mache ich dann, wenn ich jetzt das Seitenverhältnis von, sagen wir mal, 16:9 angebe und der Inhalt aber höher ist als das Benötigte? Also das ist etwas ein bisschen kompliziert. Es ist nicht ganz trivial, wie ich das umsetze. Also es funktioniert irgendwie, sonst hätten wir es jetzt ja in den Browsern nicht drin. Aber ich erinnere mich daran, dass ich auf einer Webentwicklungskonferenz war, wo das ein Nebenthema in einem Vortrag war.
Ja.
Und da gab es dann damals noch auf Twitter eine Diskussion danach. Und dann wurde beschlossen, das wollen wir mal pushen. Und weil einer von denen, die an den Spezifikationen mitgeschrieben haben, auf dieser Konferenz war, hat das ein bisschen Schwung bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Geschichte dann weitergelaufen ist, aber 2 Jahre später ungefähr hatten wir es dann tatsächlich im Browser drin.
Das ist schön. Das ist cool. Du hast vorhin gesagt, Matthias, CSS entwickelt sich viel stärker weiter als HTML und als JavaScript. Das überrascht mich, denn ich hätte jetzt spontan gesagt, JavaScript ist ja die Programmiersprache des Webs und wir haben ja alle irgendwelche Single-Page-Applications und wir haben ja ganze Anwendungen, die nur noch im Browser laufen und die sich anfühlen oftmals wie eine Desktop-Anwendung. Und ich bin immer wieder aufs Neue erstaunt, wenn ich irgendwelche Browser-Anwendungen nutze und mir dann klar mache, das Ding läuft in meinem Browser. Also ich habe neulich eine CAD-Anwendung verwendet im Browser und die war wirklich performant, die hat gut funktioniert. Das hat sich angefühlt wie eine Desktop-Applikation. Und deswegen hätte ich aus dem Bauch raus gesagt, hey, das Ding ist powered by JavaScript und da muss total viel Innovation drin stecken. Ich habe nie wirklich viel JavaScript entwickelt. Ich glaube, ich kann das relativ gut lesen, aber bin da ganz weit davon entfernt, um mich jetzt JavaScript-Entwickler zu nennen. Ich habe ja eher andere Programmiersprachen immer gehabt. Und von anderen Programmiersprachen kenne ich das, also von klassischem Java oder auch von Python, dass es da immer neue Versionen gibt, Weiterentwicklung, Sprache wird weiterentwickelt. Jetzt sagst du aber, hey, nee, CSS, das ist der Real Star hier im Web und da ist ganz viel Innovation drin. Für mich und vielleicht für viele andere Leute bedeutet CSS, du kannst Sachen stylen, du kannst Sachen ein Aussehen geben, du kannst runde Ecken verwenden, wenn du vielleicht eine Retro-Webseite hast mit runden Ecken. Du kannst Farben anpassen, du kannst vielleicht auch Sachen layouten, du kannst sagen, das ist jetzt in einem Grid und du nimmst jetzt keine Frames mehr. So habe ich meine Webseiten damals natürlich gebaut. wenn die schön sein sollten, da hat man das mit Frames oder Tabellenlayout. Sowas habe ich auch gemacht. Sehr cool. Ich habe gehört, das verwendet man heute nicht mehr. Ist nicht mehr so cool und nicht mehr on vogue. Aber um auf den Punkt zu kommen, was sind denn Dinge aus diesem ganzen CSS-Kosmos, die vielleicht ein bisschen besonders sind oder wo man vielleicht nicht direkt an CSS denkt, wenn man das sieht? Also für mich ist CSS einfach, ich schaue mir die Webseite an, Farben, Schriften, Überschrift, Anordnung vielleicht, das Design von oder das Aussehen von der Liste, ist das mit Punkten oder ist das irgendwie anders cool farblich gemacht, das sehe ich überall CSS. Aber du, Matthias, du bist ja auch so der, darf ich das sagen, CSS-Zauberer so ein kleines bisschen bei uns in der Firma. Du hältst immer wieder mal so kleine Vorträge hier intern, wo du so Dinge zeigst, die du mit CSS gebastelt hast oder engineert hast, wo ich mir immer denke, wow. Und kannst du da vielleicht mal noch einen kleinen Einblick geben in CSS-Dinge, wo man vielleicht einfach nicht auf dem Schirm hat, dass das CSS ist?
Also die Dinge, die du jetzt ansprichst, die ich manchmal so zaubere, das sind die Dinge, die ich am Anfang genannt habe, dafür ist CSS nicht gedacht. Ich baue Grafiken gerne nach mit CSS und ich versuche, mit einem einzigen HTML-Element auszukommen. Ich habe zum Beispiel das InnoVex-Logo mal nachgebaut mit CSS, mit einem Element. Dann gab es ein neues Logo, dann habe ich auch das nachgebaut. Oder ich war in Amsterdam und habe dann das Wappen von Amsterdam mit CSS, mit einem Element nachgebaut. Das macht mir einfach Spaß. Also diese Challenge zu gucken, kriege ich das mit einem Element hin? Was muss ich machen, damit es möglichst nah am Original dran ist? Aber es ist natürlich die falsche Sprache, weil für Grafiken gibt es die Sprache SVG. Und wenn ich das mit CSS mache, verwende ich die falsche Sprache. Es macht mir aber trotzdem Spaß und vor allem dabei lerne ich manchmal Dinge, die ich dann im Projekt verwenden kann. Ich habe da auch eine Präsentation darüber gemacht, wie ich dieses InnoVex-Logo gebaut habe und bei der Präsentation musste ich ein Overflow animieren und in CSS kann man Overflow, also dass etwas nicht über etwas anderes hinausragt, das kann man nicht animieren. Ich habe es aber trotzdem hingekriegt, aber mit einer anderen Eigenschaft. Und das war was ich gelernt habe, was ich tatsächlich jetzt auch in der Zwischenzeit mal in einem Projekt angewandt habe. Also eigentlich sollte man alles, was man so visuell wahrnimmt im Browser, das ist CSS.
Ja.
Und wenn ich jetzt ein paar Dinge erwähnen sollte, wie, wo man nicht unbedingt merkt, dass das CSS ist. Also CSS wird zwar zu, sagen wir mal, 99,999% im Web verwendet, aber es ist nicht explizit ausschließlich für das Web gedacht. Es gibt in CSS zum Beispiel ganz viele Dinge, mit denen ich Printmedien designen könnte.
Oh.
Wenn ich wollte, könnte ich eine Dissertation mit CSS gestalten, also ein HTML-Schreiben mit CSS gestalten. Es gibt da ganz viele typografische Eigenschaften, die man auf Webseiten nicht braucht, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es inzwischen bessere Begriffe gibt. Es gibt die in der Typografie die Schusterjungen und die Hurenkinder. Das ist, wenn ein Absatz auf eine nächste Seite umbricht, dann soll nicht nur eine Zeile auf der nächsten Seite landen, sondern zum Beispiel mindestens zwei. Oder es soll nicht nur eine Zeile auf der vorigen Seite sein, sondern mindestens zwei. Und dafür gibt es CSS-Regeln. Also das könnte ich in CSS gestalten, aber ich brauche es natürlich nicht, weil ich in CSS kein im Webseiten keinen Seitenumbruch habe.
Das ist aber spannend. Kennst du irgendwelche Anwendungsfälle, wo das wirklich gemacht wird? Oder kennst du irgendwie Unternehmen oder irgendwelche Printprodukte, wo mit CSS gestylt wird?
Zum gewissen Anteil E-Books.
Ja.
Also E-Books sind im Grunde, ich habe eine HTML-Seite, die auf ein paar HTML-Elemente beschränkt ist. Ich habe zusätzlich CSS, was auf ein paar CSS-Regeln beschränkt ist und ich packe das in eine ZIP-Datei und gebe dem eine andere Endung. Im Grunde ist das ein E-Book.
Okay, spannend, das wusste ich nicht.
Und dann habe ich auf meinem E-Book-Reader ja vielleicht meine einzelnen Seiten. Also ich kann auch in dem Modus sein, dass ich so ein endloses Scrollen habe, aber ich kann das auch in einzelnen Seiten haben. Und da könnte man das anwenden. Aber das ist so leider ein sehr großes Stiefkind. Ich habe mal angefangen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, was können eigentlich E-Book-Reader an CSS? Und es ist erschreckend wenig und sie einigen sich auch nicht drauf, was sie können und sie lügt dann auch noch. Also eine Sache, die ich in CSS kann, ist, ich kann abfragen, Stellen über das Medium, über das Gerät, in dem ich gerade laufe. Also standardmäßig, was für Responsive Design sehr wichtig ist, ist, ich kann abfragen, wie breit ist eigentlich mein Gerät? Also, oder habe ich eine bestimmte Mindestbreite oder Mindesthöhe? Das ist fürs Layout total wichtig. Ich kann aber auch fragen, laufe ich gerade auf einem Monochrom-Gerät? Oder eins mit 8 Graustufen oder sowas. Und mein E-Book-Reader, der tatsächlich nur ein paar Graustufen kann, behauptet aber, er hätte eine 16-Bit-Farbtiefe, kann also irgendwie, was sind 16-Bit?
Viele Farben.
16 Millionen Farben oder sowas, genau, kann es aber nicht. Und deswegen ist es etwas schwierig, CSS sinnvoll in E-Books zu verwenden. Und außerdem gibt es noch E-Book-Reader, die das dann komplett ignorieren und nur ihre eigenen Styles machen. Ja, also da ist es tatsächlich was, wo man CSS außerhalb dessen verwendet, woran man üblicherweise denkt. Das zweite ist noch E-Mails.
Ja.
der CSS-Support von verschiedenen E-Mail-Programmen ist sehr schlecht und gefühlt auf dem Stand von vor 15 Jahren hängen geblieben. Deswegen, wenn man bunte E-Mails hat, dann ist im Hintergrund tatsächlich noch Tabellenlayouts.
Das finde ich aber spannend, weil gerade im E-Mail-Bereich, da gibt's ja auch ganz viele Unternehmen, die setzen da ganz stark auf Mailings, auf Mailinglisten, auf tolle Newsletter. Und ich habe auch ein paar Newsletter abonniert, wo mich thematisch interessieren. Und die sind meistens auch echt schön aufbereitet. Das ist wie so ein, manchmal wie so ein E-Mail-Magazin, das man liest. Ach, das ist echt toll und hier ist eine schöne Grafik und das macht mir wirklich Spaß. Und das ist so oldschool Tabellenlayout.
Ja, es gibt ein paar Hacks, wie man das tatsächlich auch responsive bekommen kann, aber im Grunde nach wie vor Tabellenlayout ist immer noch die Basis von E-Mails.
Spannend, also das wusste ich nicht.
Ich hatte ein Projekt, wo es tatsächlich darum ging, E-Mail-Templates zu erstellen und da habe ich sehr viel darüber gelernt, etwas, was ich gehofft hatte zu vermeiden. Aber ja, es ist spannend. Mir hat natürlich geholfen, dass ich in der Zeit in die Webentwicklung eingestiegen bin, wo das die normale Art war, Websites zu entwickeln. Es hat mich also daran erinnert, wie es war, als ich angefangen habe, so mit 18, 19 Jahren Webseiten zu entwickeln.
Ja, man lernt immer fürs Leben, Matthias. So ist es natürlich auch bei HTML und CSS, was du mal in den späten 90ern gelernt hast. Wer weiß, wann es das nächste Projekt gibt, wo du vielleicht wieder im E-Mail-Bereich tätig wirst. Und da kannst du auf die reaktivierbaren Grundkenntnisse im Tabellenlayout natürlich zurückgreifen.
Wohl.
Matthias, wir sind ja auf das Thema ursprünglich auch gekommen, weil du in diesem Jahr auf einer CSS-Only-Konferenz warst. Und ich war total überrascht, dass es eine CSS-Only-Konferenz gibt. Mhm. Und da waren ja auch einige Leute da. Also es war ja nicht so eine super kleine Veranstaltung irgendwo in einem Hinterzimmer mit 12 Personen, die da einfach Bock drauf haben, sondern es war ja ein großes Ding. Viele Vorträge, internationales Publikum. Und da würde mich vielleicht jetzt zum Ende von dir noch interessieren, wo geht denn die Reise hin im Bereich CSS? Gibt's am Horizont große Themen, wo deiner Meinung nach vielleicht nicht nächstes, übernächstes oder in 3 Jahren sehr, sehr relevant sind? Gibt's irgendwo noch einen sehr großen Need, wo man da noch viel tun muss? Ja, da würde mich einfach mal so deine Sicht und deine Einschätzung interessieren.
Ja, gerne. Also die Konferenz war der CSS Day in Amsterdam. Das ist eine Zweitageskonferenz, obwohl es nur CSS Day heißt, historisch bedingt. Das fing halt mit einem Tag an und dann gab es noch einen zweiten Tag davor über irgendwelche anderen Webthemen. Und zwischen diesen 2 Tagen waren ein paar hundert Leute da. Tolle Konferenz und vor allem waren halt auch Leute da, die in dem Entwicklungsprozess von CSS sehr beteiligt sind. Es war ein Team von Google da, vom Google Chrome. Die hatten ein Helpdesk, da konnte man hingehen und sagen, hier, ich habe folgendes Problem, könnt ihr mir helfen? Es gab auch ein großes Whiteboard, an das man Zettel dranhängen konnte mit, das fehlt mir in CSS. Und dann gab es noch kleine Aufkleber, die man dran kleben konnte, um dafür zu voten. Und da war, also das Board war voll mit Ideen für Sachen, die es in CSS momentan noch nicht gibt, die sich die Leute aber wünschen. Also eine Sache, die ich mir zum Beispiel gewünscht habe, ist, dass ich rausfinden kann, was der aktuelle Zustand ist.
Wie meinst du das?
Ich kann ein Element mit Position Sticky sagen, es soll nicht nach oben wegscrollen, sondern wenn es oben an der Seite angekommen ist, also am Bildschirm, am Fensterrand, dann soll es da kleben bleiben. Das macht man gerne mit irgendwelchen Headern oder zum Beispiel, ich habe in der Webseite ein Video eingebettet und scrolle und jetzt soll das Video bitte schön im sichtbaren Bereich bleiben, während ich scrolle. Ich lese vielleicht weiter den Artikel dazu, aber das Video, was gleichzeitig läuft, soll oben kleben bleiben. Ich kann in CSS aber jetzt nicht abfragen, ob dieses Element gerade oben dran klebt oder noch im Seitenfluss drin ist.
Ah, okay.
Oder ein anderes Beispiel ist, bei Flexbox kann ich sagen, wenn nicht genügend Platz ist in einer Zeile, dann brich bitte eine zweite Zeile um. Ich kann aber nicht abfragen, ob ein Element nun noch in der ersten Zeile ist oder in der zweiten oder ob es das erste Element in der entsprechenden Zeile ist oder nicht. Und das würde ein paar Dinge vereinfachen, wenn man das könnte. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt aussehen könnte, dass man diesen Status abfragt, aber es wäre ein Feature, was ich mir schon in ein paar Projekten mal gewünscht habe. Aber jetzt zu den konkreten Features, die in den nächsten Jahren kommen werden, zu denen es auch Vorträge auf diesen Konferenzen gab, die Rachel Andrews zum Beispiel, die an der Spezifikation geschrieben hat, die im Grunde die Spezifikation fast selbst geschrieben hat, hat über das Masonry Layout gesprochen. Vor ein paar Jahren ist das Grid-Layout reingekommen. Das ist so, ich kann zweidimensional sagen, ich habe hier Zeilen und Spalten und ich kann Dinge positionieren, ich kann Dinge über mehrere Spalten oder über mehrere Zeilen gehen lassen.
Bisschen wie eine Tabelle, oder?
Ja, wie eine Tabelle, genau. Es ist ein super flexibles Ding. Also damit kann man auch Responsive Design super einfach hinbekommen. Auch weil ich sagen kann, ja, mach doch mal die Anzahl der Spalten so groß, wie ich Platz habe. Meine Spalte soll mindestens 200 Pixel groß sein und höchstens 400 oder sowas. Und dann macht der Browser das automatisch für mich. Und es gibt jetzt eine Variante von diesem Design, also von einem Grid. Das heißt Masonry Layout. Das ist im Grunde so Instagram. Ich habe hier meine Fotos, die über mehrere Spalten verlaufen, aber ich habe nicht mehr feste Zeilen, sondern die werden so positioniert, dass erstmal quasi die erste Zeile gefüllt ist, aber die können ja unterschiedlich hoch sein. Ja. Und dann befülle ich die Spalten so, wie es gerade möglichst ideal vom Platz ist. Und da gibt es zumindest von Instagram und ähnlichen Seiten den Bedarf, dass man das in CSS machen kann. Es gibt Argumentationen dagegen. Es gibt auch viele Fragen, die geklärt werden müssen. Zum Beispiel, was ist eigentlich die Fokusreihenfolge? Also wenn ich als Tastaturnutzer da durchspringe, dann folgt das momentan der Reihenfolge, wie die Elemente im HTML definiert sind. Aber durch dieses Layout kann ja bei der Optimierung kann sein, ich habe jetzt in der ersten Spalte was Kleines, in der zweiten was ganz Großes und dann irgendwann befülle ich die erste Spalte wieder, aber die zweite ist immer noch nicht voll, dann kommt danach die dritte. Und dann ist halt die Frage, in welcher Reihenfolge gehe ich jetzt mit der Tastatur dadurch? Und das muss berücksichtigt werden, wenn man sowas ausspezifiziert. Also die erste Idee ist total einfach. Ich möchte, dass es spaltenmäßig sich gleichmäßig verteilt, aber die ganzen Dinge, die dranhängen, müssen bedacht werden und spezifiziert werden. Und da gab es halt einen Vortrag dazu und das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit im Chrome-Browser in der Variante schon mal drin sein, dass man das ausprobieren kann, vielleicht erstmal hinter einem Flag. Und dann wird es irgendwann in den nächsten Jahren auch in den anderen Browsern reinkommen.
Ja, das ist ja cool.
Das zweite total wichtige Feature ist, was ich gerne jetzt schon drin hätte, weil ich es im aktuellen Projekt gebraucht hätte, ist das sogenannte Anchor Positioning. Ich habe zum Beispiel ein Button und wenn ich da draufklicke, öffnet sich an dem Button ein Menü.
Ja.
Was mache ich denn jetzt nun, wenn das Menü sich nach oben öffnen soll, aber der Button ist so weit nach oben in der Website, dass oben kein Platz ist? Oder vielleicht auch im Viewport, also dem sichtbaren Teil der Website, ist nicht genügend Platz. Ja. Dann soll es vielleicht nach unten aufgehen. Was mache ich denn, wenn unten auch nicht genügend Platz ist? Dann mache ich es vielleicht nach rechts. Aber irgendwann, es kann sein, dass das Menü so groß ist, dass ich scrollen muss. Und das ist momentan total kompliziert. Also erstmal diese Berechnung. Dazu brauche ich tatsächlich JavaScript. Das geht mit CSS alleine nicht. Dann gibt es aber noch andere Probleme. Was ist denn, wenn dieser Button in einem Bereich ist, der gescrollt wird und das Menü würde dann in diesem scrollbaren Bereich liegen und wäre abgeschnitten. Das ist total unpraktisch. Wenn ich als Nutzer einer Webseite das Menü öffne und dann muss ich erstmal noch irgendwo hinscrollen, damit ich das Menü sehen kann, das ist lästig. Was dann Hilfsbibliotheken machen, ist, die packen dieses Menü einfach komplett außerhalb dem Rest der Seite, irgendwo noch sonst in die Seite rein und positionieren das dahin, dass es so an dem öffnenden Element liegt. Da müssen sie sich darum kümmern, dass es nicht von anderen Dingen überlagert wird. Ich könnte ja vielleicht noch einen Seitenheader haben oder einen Cookie-Banner. Das soll nicht oben drüber liegen oder vielleicht doch, je nach Kontext. Und das ist super kompliziert zu machen. Es gibt Bibliotheken, die funktionieren, aber vielleicht baue ich nur einen Teil einer Webseite und nicht die komplette Webseite. Also kann ich diese Bibliothek nicht verwenden, weil ich nicht weiß, was ist der Kontext, in dem den Teil der Webseite, den ich gerade entwickle, sich bewegt. Und dafür gibt es das Anchor Positioning. Das ist gerade spezifiziert. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich schon jetzt in Chrome drin, eine erste Variante zum Ausprobieren. Und wenn das dann irgendwann mal in, sagen wir mal, Baseline 2025 drin ist und alle Browsers unterstützen, das wäre ein super Fortschritt, weil man dann für Dinge, für die man früher JavaScript gebraucht hat, die aber auch echt bei Edge Cases sehr, sehr schwierig sind, braucht man alles nicht, weil der Browser das macht. Und es gibt halt viele Dinge in CSS, für die man momentan noch JavaScript braucht, für die es dann CSS-only-Lösungen gibt. Und deswegen, also es hört nicht auf. Auch HTML entwickelt sich noch ein bisschen weiter und auch JavaScript entwickelt sich weiter. Aber die Geschwindigkeit, wie sich CSS weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln wird, ist einfach enorm.
Ja, das ist echt spannend. Also wie gesagt, Matthias, für mich ist CSS oder war CSS halt wirklich die Technologie, mit der ich halt irgendwie ja festlegen kann, wie meine Dinge aussehen, aber mir war nicht klar, was da sonst noch alles dahinter steckt. Und ich finde es auch spannend, mich mit dir drüber zu unterhalten, weil man merkt da schon ganz deutlich, was für eine Faszination du dafür hast. Okay, ich meine, du beschäftigst dich seit vielen Jahren damit, hast da super viel Erfahrung, hast da in den Projekten super viel schon gemacht und bist ja auch am Puls der Zeit, was die CSS-Entwicklung angeht. Aber ich finde es immer toll, wenn man so diese Begeisterung irgendwo spüren kann.
Ja, CSS ist ja auch wie ein gutes Computerspiel.
Ja.
Einfach zu lernen, aber hart, schwer zu meistern. Also die Regeln von CSS, wie man, die Syntax, wie man es schreibt, kann ich dir in 10 Minuten erklären und dann kann ich dir noch in 50 weiteren Minuten die ganz grundlegenden Eigenschaften erklären und dann kannst du damit schon mal deine eigene Webseite zu einem ganz guten Grad bauen. Aber dann das Schwierige ist eben, wie kriege ich ein Layout hin? Wie kriege ich das Layout hin, dass es responsive ist? Und wie kriege ich das hin, dass es in aktuellen Browsern läuft, dass es in älteren Browsern läuft? Das ist das Schwierige. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum viele Leute CSS nicht so mögen oder eher andere Teile in Webentwicklung bevorzugen.
Es ist halt eine enorme Komplexität. Also ja. Wenn ich auf einer großen Webseite bin und dann mir mal in den Entwicklertools mal irgendein Element anschaue, und ich mache sowas manchmal wirklich, manchmal mit Absicht, manchmal aus Versehen, und mir dann wirklich mal auch anschaue, was für CSS-Elemente gibt's denn jetzt da, verstehe ich gar nichts. Klar, also wenn ich mir was anschaue und das heißt irgendwie Background Color, dann kann ich mir schon herleiten, oh, das ist wahrscheinlich die Background Color oder bei Font Size oder irgendwas, verstehe ich das schon, wenn ich ganz reinzoome auf das einzelne Element. Aber wenn ich mal ein bisschen rauszoome und gerade was du am Anfang gesagt hast, dass das Cascading mir auch mal anschaue, dann sehe ich, okay, hier ist eine riesengroße Kette von irgendwelchen Elementen und jetzt bin ich hier gelandet und deswegen gibt's jetzt diese Werte, die dafür gültig sind und beispielsweise, ich glaube, in Chrome wird ja auch angezeigt, was ist überschrieben worden, was gilt hier nicht mehr. Und ich finde das cool, aber auch unglaublich komplex und ja, ich glaube, die Hürde, kann ich mir vorstellen, ist schon ziemlich groß, wenn man mit der Thematik anfängt, weil naja, in JavaScript hast du schon schnell ein Erfolgserlebnis. Also das ist nicht so die super komplizierte Programmiersprache. Klar, um richtig gut zu sein, brauchst viel Erfahrung. Aber mal eben was zu machen, geht schon schnell in JavaScript.
Ich würde sagen, mit CSS hat man sehr schnell Erfolgserlebnisse, aber dann kommen halt sehr schnell auch die frustrierenden Dinge. Also Farben zu vergeben, Hintergrundbilder, Schriftart zu verändern, das geht ja super schnell. Und das so kann man innerhalb von ein paar Minuten eine Webseite eigenes Aussehen verpassen. Schwieriger wird's dann halt, wenn man in größeren Projekten arbeitet. Ja. Da könnte man auch stundenlang noch weiter erzählen. Wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich CSS wartbar schreibe? Dass ich das CSS lese und genau weiß, an welcher Stelle muss ich jetzt anfassen, um Dinge zu verändern. Oder dass man im Team zusammenarbeiten kann. dass ich Dinge vereinfachen kann oder dass ich Dinge komplett verändern kann, ohne dass ich alles neu schreiben muss. Oder dass, wie setzt, also ich bekomme vom Design-Team ein Design vorgegeben, wie setze ich das um, wie erkenne ich die Dinge, die man im Design gar nicht sieht. Mhm. Das ist die harte Arbeit.
Ich glaube, Matthias, das wäre aber auch nochmal ein tolles Follow-up-Thema. Denn wir haben uns jetzt mal drüber unterhalten, was ist eigentlich CSS, wo kommt's her? Und was du jetzt gerade noch sagst, das finde ich auch spannend. Denn ich habe mich schon so oft drüber unterhalten, wie man Softwareentwicklung betreibt. Ich habe viel Erfahrung darin, wie man Softwareentwicklung betreibt. Aber mich würde interessieren, wie das im Bereich CSS ist. Mich würde auch interessieren, was benutzt man da für ein Tooling? Schreibst du tatsächlich CSS oder nutzt du irgendwelche Präprozessoren? Oder es gibt ja auch, und das ist nur gefährliches Halbwissen, es gibt im CSS-Bereich ja auch so Sprachen in Anführungszeichen, die man doch auch nach CSS übersetzen kann. Ich glaube, sowas wie Sass gibt's da und sicherlich noch ein paar andere Sachen. Benutzt man sowas nicht? Ich glaube, das wäre auch nochmal eine schöne Sache, über die man nochmal ein Stündchen reden kann.
Ich nehme das mal als Einladung und ja, sag schon mal zu.
Machen wir auf jeden Fall. Und an der Stelle sage ich auf jeden Fall danke für den tollen Einblick ins Thema CSS. Ich habe viel gelernt und mir hat es total Spaß gemacht, mit dir da Fach zu simpeln.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein konnte.
Und dann hören wir uns demnächst wieder zum zweiten Teil CSS. Bis dann. Tschüss.
Das war das Gespräch mit Matthias. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit. We'll be right back.